Du hörst den Podcast für positives Promovieren. Der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zurück. Diese Podcast-Episode ist der erste Teil einer neuen kleinen Miniserie, die ich starten möchte. Und zwar zum Thema Promovieren mit Kind bzw. Kindern. Das ist nämlich ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn wie du vielleicht schon weißt, ich selbst habe zwei Kinder, zwei Töchter, und meine erste Tochter habe ich relativ früh in der Promotionszeit bekommen. Und ich war dann in der Endphase meiner Dissertation mit meinem zweiten Kind schwanger. Knapp vor der Geburt, um genau zu sein, 5 Wochen vor der Entbindung, habe ich dann meine Dissertation verteidigt. Also es war eine Punktlandung. Und durch meine eigene Geschichte konnte ich natürlich viele Erfahrungen sammeln zu diesem Thema. Und ich weiß, dass das ein Thema ist, das viele Frauen beschäftigt, denn die Promotionszeit fällt zeitlich ja häufig zusammen mit der Phase, in der man auch möglicherweise eine Familie gründen könnte. Also man ist sozusagen im besten Alter für die Familiengründung während der Promotionszeit. Und deshalb machen sich viele, insbesondere Frauen, Gedanken darüber, ob man es wagen sollte, ob man Dissertation und Baby miteinander vereinbaren sollte. Und wenn ja, wann während der Promotionszeit vielleicht ein guter Zeitpunkt dafür wäre, oder ob man doch erst noch schnell die Diss fertig schreiben sollte und danach die Familiengründung angehen. Meistens tun sich viele Fragen auf, wenn so langsam ein Kinderwunsch aufkommt. Und in diese Fragen spielt natürlich mit rein, dass gerade wenn man darüber nachdenkt, sein erstes Kind zu bekommen, noch ganz viel Unsicherheit da ist. Man kann sich den Alltag mit Baby, mit Kind ja nur bis zu einem gewissen Grad vorstellen. Und man kann auch nicht mit Sicherheit vorhersagen, wie das akademische Umfeld auf eine Schwangerschaft reagieren würde und wie sich insgesamt eine Familiengründung auf alles Berufliche auswirkt. Gleichzeitig fragen sich auch viele, wenn dann ein Baby da ist, wie man sich überhaupt organisieren kann, wie man es überhaupt schaffen kann, regelmäßig weiter an der Diss zu arbeiten. Also es ergeben sich Fragen über Fragen. Und falls dich Fragen dieser Art gerade beschäftigen, dann ist die Miniserie genau das Richtige für dich. In dieser ersten Episode, die du gerade hörst, werde ich erstmal etwas mehr von mir, von meinem Weg und meinen Erfahrungen erzählen. Und zwar insbesondere auf die Frage, wie in meinem Fall das akademische Umfeld so auf meine Schwangerschaft reagiert hat und was die Familiengründung während der Promotionszeit für mich beruflich so verändert hat. In der zweiten Episode geht es dann um die Entscheidungsfindung. Diese Podcast-Episode ist vor allem für dich interessant, wenn du gerade überlegst, ob du während deiner Promotionszeit ein Baby bekommen solltest. Denn in der Folge werde ich dir 7 Fragen vorstellen, 7 Impulse, die dich bei deiner Entscheidungsfindung vielleicht unterstützen können. In der dritten Episode dieser kleinen Miniserie geht es dann darum, wie es ist, wenn schon ein Baby da ist. Und zwar geht es um das Thema Promovieren in der Elternzeit. Wie schafft man es, die Diss nicht völlig auf Eis zu legen, wenn ein Baby da ist? Ja, und in der 4. und letzten Folge dieser Miniserie geht es dann um ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Und zwar um das Thema, warum sich meine Kinder positiv auf meine Promotion ausgewirkt haben. Denn es ist ja so, dass bei dem Thema Promovieren mit Kind häufig die Vereinbarkeit von Dissertation und Kind oder Kindern bzw. die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie im Allgemeinen im Vordergrund steht. Und das ist ja auch gut, aber manchmal hat man bei dieser ganzen Thematik dann das Gefühl, oder zumindest ich habe manchmal bei dieser Thematik das Gefühl, dass Kinder vor allem als Hindernis angesehen werden, als etwas Negatives, etwas, das es zu überwinden gilt, damit man eine erfolgreiche Wissenschaftlerin sein kann. Und ich finde, das ist so eine Defizitperspektive, die der Realität in meinen Augen überhaupt nicht gerecht wird. Nach meiner eigenen Erfahrung hat es nämlich auch viele Vorteile, während der Promotionszeit Kinder zu haben. Und deshalb plädiere ich für einen Perspektivwechsel und möchte in der 4. Podcast-Episode dieser Serie darauf eingehen, welche Vorteile das meiner Meinung nach sind. So, das vorweg als Ausblick auf die Miniserie und nun geht es los mit meinen Erfahrungen. Ich weiß noch genau, dass als ich mit meinem Partner zusammen überlegt hatte, ob wir während meiner Promotionszeit das erste Kind bekommen sollten, ich das Internet durchforstet habe nach Erfahrungsberichten, nach Tipps, nach irgendetwas und ich hatte leider nicht viel gefunden. In meinem direkten akademischen Umfeld kannte ich zu dem Zeitpunkt auch keine Doktorandin, die ein Kind hatte. Ja, und als der Kinderwunsch da war und ich natürlich aber auch weiter an der Uni arbeiten wollte und weiter promovieren wollte, da wollte ich gerne irgendwo lesen oder hören, dass es möglich ist. Und ich wollte auch gerne von Erfahrungen hören. Meine erste Tochter ist mittlerweile 7. Das heißt, das Ganze ist nun ungefähr 8 Jahre her, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich glaube, mittlerweile gibt es mehr zu dem Thema. Es ist präsenter, es gibt Erfahrungsberichte. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass Promovierende, die ein Kind haben, eine Ausnahme sind. Es gibt vom Deutschen Zentrum für Hochschulforschung Untersuchungen zu Promovierenden, die National Academics Panel Study. Die ist im Internet frei zugänglich. Ich setze dir den Link dazu mal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und aus dieser Studie geht hervor, dass nur 15% der Promovierenden mindestens ein Kind haben. Also 85% der Promovierenden haben keine Kinder. Und das, obwohl man ja eigentlich im, in Anführungsstrichen, besten Alter für die Familiengründung ist während der Promotionszeit. Denn die meisten Promovierenden, 69% von ihnen, um genau zu sein, sind zwischen 27 und 34 Jahren alt. So, deshalb, falls du dich mit dem Thema Promovieren mit Kind beschäftigst und du aber niemanden in deinem Umfeld kennst, die eigene Erfahrung hat, der eigene Erfahrung hat, mit dem oder der du dich dazu austauschen könntest, dann ist das erstmal kein Wunder. Und für genau dich ist dann diese Podcast-Folge bestens geeignet. Ja, zunächst mal zu meinem Hintergrund bzw. zu meiner damaligen Situation, damit du den Kontext besser nachvollziehen kannst. Als ich schwanger wurde, war ich mit meiner Dissertation noch nicht sehr weit. Also ich hatte mich schon in mein Thema eingelesen und auch ein paar Textfragmente verfasst, aber viele Notizen waren da, aber ich hatte meine Daten zum Beispiel noch gar nicht ausgewertet. Ich war damit noch ziemlich am Anfang meines Arbeitsprozesses. Meine berufliche Situation sah zu dem Zeitpunkt so aus, dass ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Drittmittelprojekt gearbeitet hatte und dieses Drittmittelprojekt hatte aber nicht direkt mit meiner Dissertation zu tun. Ich stand gerade am Anfang eines 3-Jahres-Vertrags, also finanziell und vertraglich waren es gute Voraussetzungen für eine Schwangerschaft. Und in diese Situation hinein wurde ich schwanger und fast gleichzeitig passierte aber noch etwas anderes. Und zwar wurde ein anderes, ziemlich prestigeträchtiges Drittmittelprojekt, das direkt mit meinem Promotionsthema zu tun hatte und für das ich auch den Antrag mitverfasst hatte, für das ich als Mitarbeiterin vorgesehen war. Dieses andere Drittmittelprojekt wurde überraschend bewilligt, nachdem es in einer ersten Runde zuvor abgelehnt wurde. Dann in einer zweiten Runde wurde es überraschend bewilligt. Und das war dann in gewisser Weise ein schlechtes Timing, denn ich war gerade frisch schwanger. Ich wollte natürlich eigentlich gerne in diesem Drittmittelprojekt, für das ich schließlich auch am Antrag mitgearbeitet hatte, für das ich vorgesehen war, ich wollte in diesem Drittmittelprojekt gerne arbeiten. Aber dafür, und das wurde mir so klar gemacht, hätte ich ziemlich schnell nach der Geburt wieder in den Job einsteigen müssen. So 3 Monate wurden mir zugesprochen, aber dann hätte ich wieder voll da sein müssen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte eine längere Arbeitspause machen. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, 3 Monate nach der Geburt wieder voll zu arbeiten. Und das war dann eine ziemlich unangenehme Situation für mich, denn ich musste in diesem Moment ganz am Anfang meiner Schwangerschaft ganz schnell lernen, mir darüber im Klaren zu sein, was ich eigentlich möchte, natürlich gemeinsam mit meinem Partner, und meine eigenen Entscheidungen kommunizieren und auch mutig dazu zu stehen, auch wenn das bedeutet, dass ich Personen in meinem akademischen Umfeld damit enttäusche. Ich hatte mich dann dafür entschieden, für 11 Monate in Elternzeit zu gehen, und damit war dann klar, dass ich nicht in diesem Projekt mitarbeiten werde. Und mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich, das muss man auch nicht schönreden, natürlich gewisse Signale gesendet an mein akademisches Umfeld, die dazu geführt haben, dass ich erstmal ein bisschen raus war. Zuvor hatte ich das, ja, Glück könnte man sagen, dass ich viel gefördert wurde, viel einbezogen wurde. Und nachdem ich aber entschieden hatte, die Wissenschaft in dieser Situation nicht zu priorisieren, sondern mein Baby, nachdem ich entschieden hatte, nicht in diesem Projekt mitzuarbeiten und diese tolle berufliche Chance nicht zu ergreifen, nachdem ich entschieden hatte, eben für 11 Monate in Elternzeit zu gehen, wurde ich wirklich spürbar weniger gefördert, spürbar weniger einbezogen und so weiter. Ich war, wie gesagt, erstmal ein bisschen raus. Und ich habe damit erlebt, was, glaube ich, viele in der Wissenschaft erleben. Es liegt wahrscheinlich nicht zuletzt daran, dass Universitäten trotz aller Bemühungen und auch trotz aller Zertifizierung als familiengerecht, welche Hochschule hat nicht dieses Audit familiengerechte Hochschule, dass trotz all dem die Realität an den Hochstühlen, also da, wo gearbeitet wird, da, wo die Entscheidungen getroffen werden, da, wo entschieden wird, mit welcher Doktorandin man auf eine Konferenz fährt, mit welcher Doktorandin vielleicht gemeinsam ein Paper geplant wird und so weiter. Dort sieht es häufig immer noch ganz anders aus, nicht ganz so familiengerecht, wie diese ganzen Zertifizierungen suggerieren. Eine Babypause, die länger als wenige Monate dauert, ist immer noch nicht die Regel, sondern eine absolute Ausnahme. Die Realität an den Hochstühlen spiegelt häufig leider ein, ja, ich würde sagen, veraltetes Bild von Wissenschaft als Leidenschaft, Wissenschaft als Lebensstil wider. Es wird davon ausgegangen, dass echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es natürlich hinnehmen, dass sie mindestens 40 Stunden die Woche für ihre Leidenschaft arbeiten. Es ist ihr Lebensstil, selbst wenn sie nur eine Teilzeitstelle haben. Es wird natürlich davon ausgegangen, dass sie gerne bereit sind, jederzeit Überstunden zu machen, denn sie lieben ja die Wissenschaft. Und wenn ganz spontan ein Meeting am Donnerstagabend um 18 Uhr angesetzt wird, dann sind sie natürlich da. Das ist gar kein Problem, denn ihr Leben dreht sich schließlich nur um die Wissenschaft. Und natürlich kommen echte Wissenschaftlerinnen auch wenige Wochen oder Monate nach der Geburt eines Babys wieder in den Beruf. Einen Beruf, der ja ihre Leidenschaft ist. Dieses Bild ist leider immer noch stark verbreitet und das hat natürlich zur Folge, dass da in dieses Bild von Wissenschaft eine Familie, Kinder, andere Verpflichtungen, private Verpflichtungen, Babys überhaupt nicht gut reinpassen. So, das war leider meine erste Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich schwanger wurde. Ich hatte mich also entschieden, nicht kurz nach der Geburt wieder in den Beruf zurückzukehren und dafür auf diese Mitarbeit in dem prestigeträchtigen Forschungsprojekt verzichtet. Und für diese Entscheidung musste ich einstecken, dass ich zunächst spürbar weniger gefördert wurde, weniger einbezogen wurde und ich so ein bisschen außen vor war. Das hört sich jetzt alles erstmal ziemlich negativ an und ich möchte hier auch nichts schönreden. Aber an diesem Punkt endet meine Geschichte natürlich noch nicht. Denn nachdem ich nach meiner Babypause wieder an der Uni war und als dann so nach und nach klar wurde, dass ich trotz Kind und obwohl ich nicht ständig zu 100% verfügbar war, dass ich trotzdem ziemlich gute Leistung bringe, dann entspannte sich alles wieder deutlich. Deshalb möchte ich betonen und weitergeben, sei selbstbewusst und steh zu deinen Entscheidungen, egal wie sie aussehen und auch egal wie im ersten Moment das akademische Umfeld reagiert. Auch wenn solche Entscheidungen vielleicht erst einmal zu Irritationen führen können und das akademische Umfeld nicht so positiv reagiert, kann sich das alles auch wieder ganz anders und viel positiver entwickeln. Manchmal muss man vielleicht leider erst ein bisschen beweisen, dass sich Elternschaft, eine Babypause und akademische Höchstleistung nicht ausschließen. Das war zumindest meine Erfahrung. Und in meinem Fall hat sich dann auch herausgestellt, dass ich selbst im Rahmen der ganz normalen Kita-Öffnungszeiten, ohne für die Wissenschaft jederzeit verfügbar zu sein, eine hervorragende Dissertation schreiben konnte. Das ist möglich. Und das hat so nach und nach auch mein akademisches Umfeld gemerkt. Also diese Vorbehalte, diese zunächst negativen Reaktionen, die hatten langfristig keinen Bestand. Und in einem anderen Teil meines akademischen Umfelds habe ich auch übrigens von Anfang an ganz anderes erlebt. Im Rahmen eines anderen Projekts habe ich nämlich eng mit einem Professor zusammengearbeitet, bei dem am Hochstuhl die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie gelebte Realität war. Zum Beispiel, als ich während meiner Schwangerschaft zwischenzeitlich ganz schön Kreislaufprobleme hatte, hatte er mich ermutigt, von zu Hause aus zu arbeiten. Als ich davon berichtete, dass ich für 11 Monate in Elternzeit gehen möchte, hatte er mich darauf hingewiesen, dass ich natürlich auch länger aussetzen kann und mir dadurch überhaupt keine Nachteile entstehen würden. Und auch als das Kind dann da war und ich wieder zurück im Beruf war, wurde ganz selbstverständlich Rücksicht darauf genommen, dass ich pünktlich wieder los musste, um meine Tochter von der Kita abholen zu können. Und so weiter. Das Umfeld war wirklich familiengerecht, das kann man nicht anders sagen. Und zu all dem wurde ich trotzdem als Wissenschaftlerin ernst genommen. Ich wurde gefördert, ich wurde einbezogen, ich wurde in tolle berufliche Entwicklungen mit einbezogen. Ich war nie außen vor, weil ich nicht allzeit verfügbar war. Also in diesem Teil meines akademischen Umfelds herrschte eine völlig andere Kultur, in der es als absolut normal angesehen wurde, dass man wissenschaftlich arbeitet, aber auch familiäre Verpflichtungen hat, durch die man eben nicht allzeit verfügbar ist. Also wie du siehst, habe ich wirklich sehr unterschiedliche Erfahrungen dahingehend gemacht, wie mein akademisches Umfeld auf meine Schwangerschaft reagiert hat und was das beruflich für mich so verändert hat und bedeutet hat. Aber selbst in dem Teil meines akademischen Umfelds, in dem es zunächst etwas schwierig war und in dem es zu Irritationen geführt hat, dass ich mich bewusst gegen eine tolle berufliche Chance entschieden hatte, um länger in Elternzeit sein zu können, selbst in diesem Teil hat sich mit der Zeit ja alles wieder deutlich entspannt, sodass ich sagen kann, dass ich nach diesen anfänglichen Irritationen nicht das Gefühl hatte, dass ich im akademischen Umfeld langfristig durch meine Babypause, durch ein Kind, durch meine Familie Nachteile hatte. Das sind jetzt natürlich sehr persönliche Erfahrungen von mir, von denen ich hier berichtet habe. Und die haben ja auch nicht unbedingt etwas mit deiner Situation zu tun. Und wie ja schon ich erlebt habe, können Reaktionen des akademischen Umfelds sehr unterschiedlich ausfallen. Was ich aber auf jeden Fall betonen möchte und was ich aus all dem gelernt habe: Das Wichtigste ist, dass man sich selbst darüber im Klaren ist, wie man leben möchte, was man selbst möchte. Dass man die eigenen Ziele kennt und sich auch über die eigenen Werte bewusst ist und seinen eigenen Weg findet, ganz egal wie dieser aussieht. Da ja die wissenschaftliche Arbeit traditionell als sehr eng verwoben mit dem Leben betrachtet wird, Stichwort Wissenschaft als Leidenschaft oder Wissenschaft als Lebensstil, wird man in einem akademischen Umfeld vielleicht stärker als in anderen Berufsfeldern mit gewissen Meinungen konfrontiert, wie Beruf und Familie nun zusammengehen oder auch nicht zusammengehen. Umso wichtiger ist es, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese auch selbstbewusst zu kommunizieren. Ja, und damit bin ich am Ende dieser etwas privateren Folge zu meinen eigenen Erfahrungen angekommen. Wenn du dich gerade mit dem Thema beschäftigst, ob du während deiner Promotionszeit ein Baby bekommen solltest und dich fragst, wie wohl dein akademisches Umfeld darauf reagiert und du vielleicht auch ein bisschen Angst vor diesen Reaktionen hast, dann hat dir vielleicht mein ehrlicher Erfahrungsbericht einen kleinen Einblick gegeben, wie es so sein kann und dir hoffentlich auch gezeigt, dass Reaktionen sehr unterschiedlich ausfallen können und selbst wenn es anfänglich zu Irritationen führt und schwierig wird, das nicht heißt, dass es langfristig so bleiben muss. Also ich hoffe, du nimmst das Positive daraus mit und gehst gestärkt in deine eigenen Entscheidungen rein. Ja, und in der nächsten Episode dieser kleinen Miniserie geht es dann auch um die Entscheidungsfindung, schwanger werden während der Promotion, ja oder nein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis bald!